Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey.
Der da spricht, es aber auch sein lassen könnte, das freilich wäre ein sonderbarer Akt und würde vermutlich als Botschaft gewertet. Eine Radiosendung muss schließlich mit einem akustischen Signal beginnen und nicht mit Schweigen. Manchmal ist Schweigen aber durchaus ein Mittel, um zu kommunizieren. Übers Nichthandeln als wirksame Unterlassungspraktik rede ich gleich mit dem Historiker Theo Jung. Des Weiteren geht es in dieser Sachbuchlesart um Phrasen in der politischen Kommunikation und um die Notwendigkeit öffentlichen Streits. In Demokratien hat Passivität keinen guten Ruf. So beginnt ein Aufsatz des niederländischen Historikers Wim de Jong. Und der steht in einem Sammelband mit dem Titel »Zwischen Handeln und Nichthandeln – Unterlassungspraktiken in der europäischen Moderne«. Es ist der Versuch, Passivität, Schweigen, Enthaltsamkeit als politische Mittel, wenn nicht zu rehabilitieren, so doch unvoreingenommen zu betrachten. Darüber spreche ich jetzt mit dem Herausgeber und Mitautor Theo Jung. Guten Morgen, Herr Jung.
Guten Morgen.
An der Schnittstelle, ich zitiere mal aus Ihrem Vorwort, an der Schnittstelle zwischen Aktivität und Inaktivität begegnet uns ein Phänomen mit paradoxen Zügen, ein Handeln, das zugleich keines ist und eine Form der Negativität, die nicht nichts ist. Mein Gott, wovon reden Sie, von Handeln oder von Nichthandeln?
Ja, unser Anliegen in diesem Band ist es nun gerade, diese Schnittstelle in den Blick zu nehmen. Also diese Überschneidung zwischen Aktivität und Passivität, die darin liegen, dass es in bestimmten Fällen so ist, dass wenn man nichts tut, dass da eben nicht nichts entsteht, sondern dass daraus gerade ganz besondere Wirkungen und auch gesellschaftliche Konflikte ausgelöst werden können. Dieses Phänomen in den Blick zu nehmen, heißt also darüber nachzudenken, was dieses Nicht beim Nichthandeln eigentlich heißt. Und deswegen sage ich in diesem etwas verschachtelten Satz dann auch, dass das eben nicht nichts ist, sondern dass sich da ein Spannungsmoment zur Aktivität drin befindet.
Da gibt es einen ganz berühmten Satz, der auch in dem Reader vorkommt von Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren, das umreißt es ja.
Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man eben, wenn man in einer kommunikativen Situation ist, dass auch wenn man sich enthält, wenn man schweigt, wenn man versucht, sich aus dieser Kommunikation zu entfernen, dass das selbst wieder als Signal gewertet wird.
Sie haben quasi einen neuen Terminus erfunden, indem Sie nicht vom Nichthandeln oder Nicht-Handeln, sondern Nicht-Handeln schreiben die ganze Zeit im Buch. Das ist eben so ein Schwebezustand.
Sicher, ja. Also damit möchte ich in diesem Band und möchten die Beiträgerinnen und Beiträger darauf hinweisen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Nichthandeln in dem Sinne, dass tatsächlich nichts passiert, und dem Nichthandeln als beispielsweise Unterlassung, wo sehr wohl etwas passiert, indem man aber nichts tut. Und das in den Griff zu bekommen, diese Differenz zwischen diesen beiden Ebenen, dafür haben wir diese etwas merkwürdige Schrägstrich-Formulierung gewählt.
Werden wir doch mal konkret. Einer der ersten Aufsätze ist von der Historikerin Hedwig Richter. Da geht es um den Nichtwähler, ein großes Thema auch heutzutage im 19. Jahrhundert. Und ich staune, das Nichtwählen war die verbreitete Praxis.
Ja, das ist wirklich ein ziemlich erstaunliches Ergebnis dieses Aufsatzes, wo gezeigt wird, dass in einer Zeit, in der das Wahlrecht ja noch nicht allgemein war, sondern sehr beschränkt und gerade im frühen 19. Jahrhundert wirklich extrem beschränkt, dass auch in solchen Konstellationen die Wahlbeteiligung nicht hoch war, sondern eher so, wie wir sie heute auch in der Bundesrepublik Deutschland kennen, oder auch noch geringer. Und das bringt Frau Richter dann auch zu der These, dass man sich die Demokratisierungsgeschichte, diese Geschichte der Ausbreitung des Wahlrechts, vielleicht auch nochmal unter einem anderen Aspekt anschauen sollte. Dass das eben nicht immer darum ging, dass Leute sehr gerne wählen wollten, dass ihnen das aber nicht zugestanden wurde und dass das nur nach und nach erkämpft wurde. Sondern sie meint sogar, dass das in großen Teilen des 19. Jahrhunderts eher ein Elitenprojekt war, dass das von oben sozusagen erwünscht war, dass Leute sich an der Wahl beteiligen, dass die Wählerinnen und Wähler, also im 19. Jahrhundert sind es ja nur Wähler, darauf aber ganz oft gar keine Lust hatten und dass die dazu wirklich bewegt werden mussten.
Wir finden in diesem Fall ja bei Nichtwählern ganz oft das Nichthandeln oder Nicht-Handeln unmoralisch ist. Das ist aber eigentlich keine richtige Kategorie dafür, oder?
In manchen Fällen kann man das so definitiv sehen. Also wenn es sozusagen eine gewisse Pflicht gibt zu handeln, das Rechtssystem zeigt das beispielsweise, dann kann man sehr wohl davon reden, dass Nichthandeln in dem Falle unmoralisch ist. Aber ich denke, diese speziellen Fälle werden in unseren alltäglichen Auseinandersetzungen mit dem Nichthandeln zu viel verallgemeinert. Also wir haben wirklich ganz oft das Gefühl, dass Passivität, das Nichthandeln immer etwas Negatives sein soll, während man gerade auch bei den Nichtwählern sich auch mal die Frage stellen darf, wäre es denn so toll, wenn alle Leute, die sich vielleicht gar nicht für Politik interessieren und davon auch nichts wissen, wenn die wirklich mitwählen würden? Und diese Frage wird in dem Aufsatz von Hedwig Richter auch gestellt.
Nun ist es ja aber so, wenn jemand zum Beispiel jetzt einfach nur schweigt, er ist ein politischer Bürger und er könnte sich äußern zu Problemfeldern und er schweigt, da gibt es diesen uralten mittelalterlichen Satz, qui tacit consentire videtur, also wer schweigt, scheint zuzustimmen. Wir interpretieren ja in das Schweigen immer etwas hinein.
So ist es. Ja, also ich denke, eine allgemeine Beobachtung, die in den verschiedenen Aufsätzen immer wieder kommt, ist, dass das Nichthandeln ganz oft nicht so sehr selbst sehr viel auslöst, sondern dass die Reaktionen darauf letztlich die Wirkung sind, die sich daraus entfaltet. Gerade diese Ungreifbarkeit des Nichthandelns sorgt ganz oft dafür, dass da enorme Debatten über seine Bedeutung, auch über seine Legitimität entstehen. Und dieses qui tacit consentire videtur, das ist natürlich eine sehr geläufige Art, das politische Schweigen zu interpretieren, dass man eben sagt, ja, wer schweigt, stimmt zu. Aber es gibt sehr wohl auch andere Möglichkeiten, diese Projektionsfläche zu nutzen.
Nun haben Sie selber auch noch einen Aufsatz aus Ihrem Gebiet, nämlich die französische Geschichte nach der Revolution, nach Napoleon. Und da schreiben Sie über Formen der Akklamationsverweigerung. Und da passiert genau das Gegenteil. Also, es ist ein neuer französischer König da, nachdem Napoleon weg ist. Und das Volk beklatscht ihn nicht. Also, da ist ja keine Zustimmung.
Ganz genau. Also, in einem Kontext, in dem normalerweise Jubel erwartet wird, wie es einfach in den öffentlichen Begegnungen zwischen einem König und seinem Volk natürlich der Fall ist. In einem solchen Kontext kann das Nichthandeln, dieses Schweigen des Volkes, natürlich kriegt eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Stimmung. Und dann wird es eher zu einem Mittel des Protests, ein Signal, was Unmut zum Ausdruck bringt und zum Teil auch eine gewisse Bedrohung vielleicht transportiert, gerade auch vor dem Hintergrund dieser revolutionären Erfahrung, wo ja sozusagen man sehr gut gemerkt hat, dass die städtischen Massen, mit denen der König da auf seinem Balkon konfrontiert ist, dass die sehr wohl auch ein gewisses Gewaltpotenzial repräsentieren.
Aber trotzdem war er erstaunlich ruhig, zumindest in den Beispielen, in denen Sie da das zitieren.
Da sehen wir wieder, dass das immer letztlich eine Deutungsfrage ist. In der Situation, die ich da beschreibe, ist es so, dass das gesamte Umfeld des Königs sehr bestürzt ist über dieses Nicht-Applaudieren, Nicht-Jubeln des Volkes und das alle als ein unglaubliches Problem der Legitimität seiner Herrschaft wahrnehmen, während der König selbst einfach nur denkt, na, ist ja komisch, aber gut, muss ich mir jetzt auch nicht so große Gedanken drüber machen. Das ist ja auch die Tragik dieser Könige der Restaurations Zeit, dass die nicht rechtzeitig erkannt haben, was für ein Signal da eigentlich dahinter steckte.
Sehr große Gedanken musste sich Charles Boycott in Irland machen. Das war ein Landadeliger und wir kennen das Wort heute noch, boykottieren. Daher kommt es. Was ist mit dem passiert oder was ist dem passiert?
Ja, das war ein Großgrundbesitzer in Irland und er wurde ziemlich attackiert in verschiedenen Medien und irgendwann ist jemandem in dieser irischen Nationalbewegung eingefallen, dass man noch ein anderes Mittel einsetzen könnte, nämlich diesen Boykott. Damit war aber etwas anderes gemeint, als was wir heute darunter verstehen. Das war eigentlich weniger ein Boykott in dem Sinne, dass beispielsweise die Produkte nicht gekauft wurden oder dass irgendwie beispielsweise eine Wahl boykottiert wurde, sondern hier ging es wirklich um die Zerstörung eines sozialen Zusammenhangs. Also es ging darum, ihn tatsächlich sozial zu boykottieren, aus der Gesellschaft herauszunehmen und nicht mehr mit ihm zu kommunizieren. Also das war ein sehr, sehr viel breiterer Boykottbegriff, als wir ihn heute eigentlich kennen.
Und der hat funktioniert. Der ging dann zurück nach England.
Ganz sicher, weil Sie können sich ja vorstellen, wie er sich gefühlt haben musste, als seine ganze Leute nicht mehr mit ihm sprechen wollten und sich von ihm zurückzogen. Wie schlimm das war.
Es gibt, letzte Frage, eine App, die heißt Buycott, also Buy, to Buy, einkaufen. Da können Sie erfahren, wenn Sie den scannen, den Barcode, ob man diese Ware noch kaufen darf oder sie eigentlich boykottieren muss. Ich habe das gestern mir hochgeladen, habe festgestellt, ich muss eine Monatsgebühr von 8 € bezahlen, um meinen Protest auszudrücken. Da dreht sich sozusagen die Sache im Kreis.
Möglicherweise, aber wenn Sie das jetzt also nicht gemacht haben, dann boykottieren Sie möglicherweise diese App wiederum. Sie kommen aus dem Kreis auch selbst, denke ich, nicht raus. Also was bei dieser App natürlich interessant ist, ist, dass sie versucht, Leute dazu zu animieren, beim täglichen Einkauf sehr bewusst mit ihren Kaufoptionen umzugehen und dabei immer wieder daran zu denken, was eigentlich die moralischen Implikationen dieses Kaufmoments eigentlich sind.
Vielen Dank, Theo Jung. Wir sprachen über den von Ihnen herausgegebenen Sammelband zwischen Handeln und Nichthandeln, Unterlassungspraktiken in der europäischen Moderne. Campus Verlag, 320 Seiten, 39,95 €. Deutschlandfunk Kultur, politische Bücher stehen bei uns gerade auf dem Programm. In Verlängerung des Gesprächs von eben könnte man fast sagen, politisches Sprechen in Phrasen sei eine Form der sprachlichen Handlungsverweigerung. Denn Phrasen gehen echten An- und Aussagen weiträumig aus dem Weg. Dass nun 2 Bücher mit Phrasenkritik erschienen sind, ist vermutlich kein Zufall. So wenig wie der Hauptberuf der Autoren, die beide jeweils Journalisten sind, also gelernte Phrasenkritiker, sollte man zumindest meinen. Alexander Kissler, Redakteur beim Monatsmagazin Cicero, schrieb das Buch Widerworte, warum mit Phrasen Schluss sein muss. Und Oliver Georgi, Redakteur bei der FAZ, titelt kühn und täglich grüßt das Phrasenschwein. Was kommt eigentlich dabei heraus, wenn man Autoren, die thematisch so eng beieinander liegen, gegenseitig ihre Bücher beurteilen lässt? Wir haben es versucht und die beiden um reziproke Rezensionen gebeten. Es beginnt Oliver Georgi, der Alexander Kissler gelesen hat. Und seien Sie versichert, beide kennen sich nicht und beide wissen bis genau zu dieser Sendeminute nicht, was der jeweils andere über ihn sagen wird. Hier also Oliver Georgi.
Wenn Alexander Kissler etwas zuwider ist, dann sind es Sätze, gegen die man eigentlich nichts haben kann. Sätze wie Gewalt ist keine Lösung, wir müssen Haltung zeigen oder wir müssen zur Sacharbeit zurückkehren, die von vielen Politikern schnell dahingesagt werden. Wenn solche Phrasen fallen, wer wollte da noch widersprechen? Genau da fängt das Problem für Kissler aber erst an. Denn wenn nicht mehr widersprochen wird, wird auch nicht mehr nachgedacht, findet der Autor und Kulturchef des Magazins Cicero. Kissler sagt, wir brauchen mehr Widerspruch. Und den hat er jetzt in seinem Buch Widerworte formuliert. In ihm verweigert er 15 typischen Politikersätzen die Gefolgschaft, wie er sagt. Etwa den Begriff des respektvollen Umgangs miteinander, der von Politikern allenthalben gefordert wird. Präzise legt Kissler die widersprüchliche Verallgemeinerung des Begriffs frei, der dadurch zur Phrase entleert wurde. Früher hatte man Respekt nicht für andere, sondern vor Autoritäten, in einer Mischung aus Furcht und Anerkennung. Heute, schreibt Kissler, meine Respekt hingegen Applaus ohne Ansehen der Leistung. Eine Beliebigkeit, die einem Sprachkenner wie ihm ein Graus ist.
Beifall für alle ist Einverständnis für nichts. Ein universelles Desinteresse am Menschen tönt aus der Phrase, jeder verdiene Respekt. Man kann sie nur aussprechen, wenn einem alles egal ist.
Besonders in solchen Momenten, in denen Kissler auf der semantischen Ebene unerbittlich das Skalpell anlegt, ist sein Buch luzide. Und es ist lesenswert, wie er den Samen des Zweifels in die vermeintliche Widerspruchslosigkeit vieler Phrasen sät. Indem er sie vom Thron der Eindeutigkeit stößt, entlarvt er ihre Leere. Gerade wenn er eine Phrase wie zur Sacharbeit zurückkehren seziert. Sprachlich sind Kisslers Analysen brillant. Ein Text, der die intellektuellen Sinne schärft. Auch wenn ihm die Sprachkritik an vielen Stellen eher als Vehikel dient für eine bitterböse Generalabrechnung mit einer tendenziell linken Weltanschauung, die Kissler im besten Fall naiv, im schlimmsten aber politisch fahrlässig findet. Polemisch, mitunter sarkastisch, zerlegt er Phrasen wie jeder verdient Respekt, Vielfalt ist unsere Stärke oder Menschlichkeit kennt keine Obergrenze. Dabei macht er in keinem Moment einen Hehl aus seiner politischen Haltung. Widerworte ist damit auch das Buch eines Autors, der sich mit großer Lust an Begriffen abarbeitet, die Konservative wie er für Fanale eines linksgrünen Wolkenkuckucksheims halten. Dadurch bekommt Widerworte allerdings eine gewisse Schlagseite. So echauffiert sich Kissler gleich in mehreren Kapiteln über Merkels Flüchtlingspolitik und über migrationspolitische Phrasen, die ein Konservativer wie er als Beleg eines moralisierenden Gutmenschentums begreift. Das gilt auch für den Bundespräsidenten, dessen Satz »Heimat gibt es auch im Plural« Kissler maßlos aufregt.
Wenn Frank-Walter Steinmeier also ausspricht, worin ihm sehr viele zustimmen, dass nämlich Heimat im Plural möglich sei, will er mit der Mehrzahl den Singular zähmen. So reitet er beide zu Schanden. Der deutschen Heimat soll erträglich werden, indem man sie zerteilt.
Auch der Phrase von der bunten Menschlichkeit, die vorrangig linke Politiker oft bemühen, will Kissler nicht folgen und entgegnet, ist Menschlichkeit nicht immer ein und dieselbe? Das Bunte taugt nicht zum Fundament. Und wenn Angela Merkel erklärt, wir schaffen das, dann sieht Kissler darin keine Parole des Muts am Werk, sondern die Diskursverweigerung einer Kanzlerin. Einer Kanzlerin, die sich mit Blick auf die Monstrosität der deutschen Geschichte und die daraus resultierende historische Verantwortung fatalistisch von den Ereignissen überrollen lässt. Die möglichst große Aufnahme von Migranten ist der Lackmustest für die wiedergewonnene deutsche Zivilität, so Kisslers beißender Kommentar. Der Blick, mit dem Kissler auf seine Phrasen blickt, ist also deutlich gefärbt. Dass Politiker Phrasen nicht immer nur aus ideologischen Gründen verwenden, wie er insgeheim unterstellt, sondern vielleicht auch mal aus ganz pragmatischen, ignoriert er weitgehend. Und mitunter hätte man sich zugunsten einer größeren Ausgewogenheit auch gewünscht, dass er nicht nur Phrasen aus dem linken politischen Spektrum unter die Lupe genommen hätte, sondern auch solche aus dem konservativen Milieu. Lesenswert ist Kisslers Buch aber allemal, denn er selbst kommt weitgehend ohne eine phrasenhafte Sprache aus. Vor allem aber wird das Buch seinem Titel gerecht. Es fordert zu Widerworten heraus. Und damit unterscheidet es sich tatsächlich von vielen Phrasen.
Der FAZ-Journalist Oliver Georgi eröffnete unser kleines reziprokes Rezensentenspiel und las Alexander Kisslers Widerworte, warum mit Phrasen Schluss sein muss. Gütersloher Verlagshaus, 208 Seiten, 18 Euro. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was der eben von Oliver Georgi kritisierte Alexander Kissler über das Buch seines Kritikers denkt. Er hat dazu die Ich-Form gewählt und nochmal gesagt, beide wussten nicht, was der jeweils andere über ihn sagen würde. Alexander Kissler?
Der FAZ-Journalist Oliver Georgi hat ein Buch geschrieben über den fatalen Griff vieler Politiker zum Phrasenschwein. Das Buch besteht aus 10 Kapiteln, das letzte heißt Klartext, was tun. In der Unterzeile lesen wir, warum es keine Phrase bleiben darf, dass Schluss mit den Phrasen sein muss. Oh, wie recht hat Oliver Georgi. Hätte ich sonst zur selben Zeit wie er und ohne es zu wissen ein Buch geschrieben mit der Unterzeile, warum mit Phrasen Schluss sein muss? Georgi und ich teilen die Diagnose. Das gegenwärtige Regiment der Phrase schadet der Demokratie. Doch teilen wir die Therapie? Bei Georgi wie bei mir ist Angela Merkel die Phrasenkönigin. Georgi nennt sie Großmeisterin der alternativlosen Worthülse und wirft ihr, ebenso wie ich, die Entleerung der politischen Sprache vor, etwa durch die Floskelsätze »Das ist alternativlos« und »Wir schaffen das«. Ihnen widmet Georgi sich in Kapitel 1, in dem er das Wortfeld Vertrauen untersucht, und in Kapitel 7, der vom rhetorischen Missbrauch des Begriffs Mut handelt. Bei Georgi lerne ich, bereits eine Woche vor Angela Merkel, im August 2015, sagte Vizekanzler Sigmar Gabriel, wir schaffen das. Erst die Kanzlerin freilich machte aus der einmaligen Mutansage eine mehrfach wiederholte Trotzformel zum Nachteil des Diskurses. Der Gang zu den Phrasen ist verführerisch. Wer auf vorgestanzte, vage Sprache zurückgreift, kann nicht widerlegt werden, wenn sich die Dinge in eine andere Richtung entwickeln. Georgi zählt mit Wonne die steigende Häufigkeit des Wortes Vertrauen in den stets dicker werdenden Berliner Koalitionsverträgen und urteilt, die Politik werde immer nebulöser, unkonkreter und phrasenhafter. Zum Running Gag taugt ihm das erfolglose Bemühen der SPD um eine griffige Sprache, eine sozialdemokratische Wortfindungsstörung, vorgeführt am Radebrechen des damaligen hessischen Spitzenkandidaten Schäfer-Gümbel. Das alles stimmt. Doch soll man Parteien auf dem Sterbebett ihre Verfehlungen hinterherrufen? Verdienstvollerweise enttarnt Georgi die inflationäre Rede von Nachhaltigkeit als hohl. Warum findet er da nur lobende Worte für Grünen-Chef Robert Habeck und dessen Buch »Wer wir sein könnten«? Habeck ist ein großer Nachhaltigkeitsschwätzer vor dem Herrn und verdiente in all seiner Eko-Apokalyptik ein eigenes Kapitel in der Nachkriegsgeschichte der Phrase. Auch Georgis Begeisterung für die Framing-Theorie der Linguistin Elisabeth Wehling vermag ich nicht zu teilen. Und kann man, wie Georgi es tut, gegen Phrasen zu Felde ziehen und unironisch schreiben, jemand sei in der Politik unterwegs und ein anderer müsse die Komfortzone verlassen? Da schüttelt's mich. Auch die stete Dreingabe des Adjektivs rechtspopulistisch, sobald die wegen ihrer Provokationsrhetorik gescholtene AfD genannt wird, ermüdet auf die Dauer. Das große Verdienst des Buches liegt an anderer Stelle. Georgi nimmt die Dreiecksbeziehung zwischen Politikern, den Wählern und den Medien ernst und damit uns alle in die Pflicht. In Georgis Worten:
Wir beobachten immer mehr moralisierende Generaldebatten, die durch die immer aufgeregtere Berichterstattung der Medien binnen Minuten losbrechen können und in denen kaum noch differenziert wird. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Gleichzeitigkeit der Argumentationsstränge, der Aktionen, Reaktionen und widerstreitenden Thesen uns überfordert und wir alle deshalb zu schnellen Gut-Böse-Rastern neigen, um das Informationschaos überhaupt noch beherrschbar zu machen.
So ist es. Phrasen sind Abwehrbegriffe und Ordnungsversuche aus Hilflosigkeit geboren. Das Bewusstsein für die Bedeutung von kraftvoller, präziser, unverbogener Sprache wird wachsen, wenn wir uns des Schatzes neu bewusst werden, den wir in Händen halten und der Republik heißt. Georgis wichtiges Buch hilft bei dieser inneren Republikanisierung. Ich habe es gern gelesen, oft genickt und manchmal gelacht.
Na, Lachen ist doch ein verbindendes Element. Alexander Kissler las für uns und täglich grüßt das Phrasenschwein. Warum Politiker keinen Klartext reden und wieso das auch an uns liegt, von Oliver Georgi. Duden Verlag, 224 Seiten, 18 Euro. Die Lesart am Samstag, heute mit Büchern, die den Finger in die Wunde legen wollen. Welche Wunde? Vermutlich die, dass unsere politischen Debatten ein wenig aus dem Ruder gelaufen sind. Zur Sache mahnt jetzt ein Buch der Berliner Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele. Untertitel: Für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft. Guten Tag, Frau Römmele.
Guten Tag.
Lassen Sie uns gleich zur Sache kommen. Was ist denn diese Sache? Das klingt ein bisschen nach dem Mantra, dass man nach jedem Streit aus der Großen Koalition hört, man müsse endlich zu den Sachfragen zurückkehren. Also was ist das, diese Sache, zu deren Besinnung Sie aufrufen?
Die Sache ist eigentlich zweierlei. Das eine ist der Aufruf zu Inhalten, und da haben Sie schon recht, wieder zu den Sachfragen. Aber das zweite ist, wieder unterschiedliche Sachen zu diskutieren. Also dass Politik eigentlich davon lebt, dass wir unterschiedliche, im Idealfall Visionen, Vorstellungen von der Art und Weise haben, wie wir zusammenleben, und diese eben auch ausdiskutieren in einem Streit, in einer Debatte. Und das ist es, was schon so lange bei uns fehlt.
Ein Zitat: Über Wertesysteme schreiben Sie, lässt sich nicht streiten, dass solche Systeme nicht per se objektiv richtig oder falsch sein können. Aber streiten wir nicht hauptsächlich doch über wertebasierte Inhalte? Ist es denn nicht ein bisschen illusorisch zu glauben, man könne einfach nur die Probleme lösen?
Natürlich streiten wir auch über wertebasierte Inhalte, ganz klar. Aber es geht ja in einem Streit darum, dass sich zwei oder mehr Partner ihre Vorstellungen von bestimmten politischen Inhalten klar machen und sich dann aufeinander zubewegen. Da muss immer mal der eine nachgeben, mal der andere nachgeben. Wir kennen das, in der Politik werden dann im Idealfall Kompromisse geschmiedet. Also es geht, und es ist mir auch ein großes Anliegen in diesem Buch, es geht nicht ums Gewinnen und ums Verlieren in einem Streit, sondern es geht um das gemeinsame politische Gestalten.
In Deutschland gilt Streit als Störfaktor. Stimmt das?
Jein. Auch das ist mir ein großes Anliegen in diesem Buch, dass wir uns darüber im Klaren werden, dass die Grundlage, wirklich die absolute Grundlage der Demokratie, die inhaltliche Auseinandersetzung bzw. der Streit ist. Und natürlich ist es so, dass wir Streit ganz unterschiedlich bewerten. Wir wollen unterschiedliche politische Inhalte von Parteien. Wir wollen aber nicht, dass sich eine Partei zu sehr streitet. Also wenn wir sehen, dass sich unterschiedliche Protagonisten innerhalb einer Partei zu sehr verhaken, das sehen wir sofort in den Umfragen, dass der Bürger so etwas nicht gutiert.
Wir sehen sofort, wenn Sie das sagen, erhitzte rote Gesichter oder sowas. Also der Mensch wird da sichtbar. Sie meinen aber tatsächlich als Streit sozusagen etwas abstrakter auf einer Ebene, wo es wirklich geht, Positionen zu verhandeln und nicht darum geht, dass wütende Menschen sich gegenseitig anbrüllen.
Genau, ich meine die inhaltliche Auseinandersetzung, dass es natürlich auch mal leidenschaftlich und auch mal ein bisschen lauter in so einer inhaltlichen Auseinandersetzung vonstatten gehen kann, ist vollkommen klar. Sowas nenne ich auch in meinem Buch den authentischen Streit, also dass es nicht zu überprofessionalisiert ist, dass jeder auch sich selber bleibt. Ich denke, sowas finden Bürger durchaus auch interessant, hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert, aber Streit, inhaltliche Auseinandersetzung darf eben nicht unterhalb der Gürtellinie gehen. Es darf kein persönlicher Angriff sein und Streit muss sich auch immer auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vollziehen. Das sind so zwei ganz zentrale Spielregeln, die ich für Streit vorschlage. Ansonsten sage ich ja auch in meinem Buch, dass Streit eigentlich keine Spielregeln haben darf.
Sie haben vorhin erwähnt, es gibt Themenfelder, die Sie gerne mehr öffentlich behandelt sehen würden. Da gibt es eine Zwischenüberschrift in dem Buch, worüber wir nicht gestritten haben, aber es tun sollten. Und dann kommt der Verteidigungsetat.
Ja, ein Thema, das leider nicht sonderlich prominent auf der politischen, also auf der öffentlichen Agenda war. Ein Thema, das die Bürgerinnen und Bürger aber durchaus interessiert. Hier ist sowohl in den Wahlkämpfen, also sei es Bundestagswahlkampf oder Landtagswahlkämpfe, finden wir da ganz wenig darüber. Und ich finde das durchaus ein Thema, das wir auf die öffentliche Agenda heben sollten, worüber wir uns auseinandersetzen sollten. Welche Rolle, welche Bedeutung Verteidigung eigentlich auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte eigentlich für Deutschland hat. Haben wir viel zu wenig drüber gestritten.
Wir haben auch die letzten Jahre im Grunde nicht sehr oft über den Wohnungsmarkt gestritten. Plötzlich ist er da, weil er einfach faktisch ein Problem geworden ist.
Vollkommen richtig. Ich sage ja auch, aus meiner Perspektive ist die Frage nach bezahlbarem Wohnraum wird zur neuen großen sozialen Frage. Es ist jetzt ganz stark auf der politischen Agenda. Wir unterhalten, wir streiten uns da auch drüber. Das ist gut so. Erstaunlich ist, dass dieses Thema erst jetzt draufkommt und nicht schon vor 5 Jahren oder vor 8 Jahren. Es war ja abzusehen, dass wir in so eine Situation hereinschlittern.
Nun haben Sie ein ganz interessantes Beispiel, das sozusagen fast außerhalb der öffentlichen Meinung und des öffentlichen Bewusstseins stattgefunden hat, die Atomendlagersuche. Das ist ja auch etwas, was uns eigentlich unter den Nägeln brennt und Sie beschreiben diesen höchst komplizierten Prozess. Da ist es aber doch so, der Streit kann eigentlich nicht mit Kompromiss gelöst werden. Irgendjemand muss irgendwann mal den Atomendmüll nehmen.
Ja, das ist interessant, dass Sie dieses Beispiel rausgreifen, weil es ja ein Beispiel ist, in dem es doch wieder mehr Spielregeln gibt. Es ist ja eine Diskussion, in der Bürgerbeteiligung auch eine bestimmte Rolle spielt. Und die Hoffnung in diesen Beteiligungsformaten ist ja, dass letztendlich der Prozess des Austausches, des Aufeinanderzugehens, des Zuhörens auch zu einer gewissen Befriedung führt. So ist zumindest die Hoffnung. Das zeigt auch die Literatur. Wir sind gespannt, wie es in dem Fall dann sein wird.
Nur wer sich im Diskurs gehört fühlt, schreiben Sie, kann später einen Kompromiss akzeptieren, der mit seiner Meinung nicht deckungsgleich ist. Das ist auch die wissenschaftliche Empirie.
Ja, absolut.
Debatten, die aus der Bevölkerung kommen, anderes Zitat, müssen aufgegriffen werden und im Idealfall auch mit ihr geführt werden. Da denken wir natürlich jetzt an die Flüchtlingspolitik. Sie erwähnen es gar nicht explizit. Bin ich da im Irrtum?
Ja, Flüchtlingspolitik ist ein Fall. Ich hätte jetzt, als Sie das gerade anmoderiert haben, eigentlich an Fridays for Future gedacht. Ein Thema, das ganz stark jetzt auch von der Jugend auf die Straße gebracht wird und das erstaunlicherweise und für mich auch nicht ganz verständlicherweise nicht aufgegriffen wird. Mal
aber
sehen,
die,
wie es
die Klimapolitik wird doch in den Medien und so breit verhandelt. Aber Sie meinen, sie wird nicht mit den Bürgern verhandelt?
Sie wird nicht mit den Bürgern verhandelt und sie wird auch meiner Ansicht nach zu wenig mit diesen wirklich engagierten Jugendlichen verhandelt. Und da verpasst die Politik eine große Chance, wenn sie weiter so auf Distanz zu den Jugendlichen geht, weil wir hier sehr politisierte junge Leute haben, die einfach ernst genommen werden müssen und wo man jetzt nicht so einen Nebenkriegsschauplatz eröffnen sollte und sagen, ja, ihr schwänzt freitags aber immer die Schule. Meiner Ansicht nach im Diskurs viel zu kurz gegriffen.
Jetzt haben Sie auch einen Blick auf das andere Streiten, nämlich sozusagen auf das politische Streiten von Frauen. Sie porträtieren 5 politische Frauen, Andrea Nahles, Alice Schwarze, Angela Merkel, Claudia Roth und Hillary Clinton. Zumindest zwischen Merkel und Roth liegt ein himmelweiter stilistischer Unterschied. Was haben diese Frauen alle gemeinsam?
Also ich habe diese Frauen ja als Prototypen in dem Kapitel besprochen. Und sie haben alle ihren eigenen Stil zu streiten. Sie sind alle auf ihre Art und Weise authentisch. Und das Ergebnis dieses Kapitels ist ja auch, dass Frauen überhaupt gar nicht anders streiten. Jeder streitet auf seine Art und Weise, egal ob männlich oder weiblich. Allerdings ist die mediale Berichterstattung über Frauen, wenn sie denn etwas erhitzter streiten, wenn sie sich auseinandersetzen, eine gänzlich andere als bei Männern.
Das heißt?
Es wird dann ein Schlenker über die Halskette, über den Hosenanzug, über die offenen Haare oder die zum Zopf gebundenen Haare gemacht. Also wirklich eine deutlich andere mediale Berichterstattung, als wir das bei männlichen Abgeordneten sehen.
Nun haben wir die ganze Zeit über sozusagen den uns in unserer Altersgruppe vertrauten politischen Raum, über gesetzte alte Medien und so weiter und Parlament geredet. Aber es gibt ja die neuen sozialen Medien seit 10, 15 Jahren. Und die Architektur, nennen wir es mal so, da ist ja eine andere. Wie hat sich der Streit dadurch verändert?
Das ist eine ganz zentrale und ganz wichtige Frage. Ich kann ja in den sozialen Medien anonym unterwegs sein. Insofern kann ich da auch mal richtig vom Leder lassen. Die Hemmschwelle, was Sprache anbelangt, was Anschuldigungen anbelangt, ist sehr viel niedriger. Der zweite Punkt ist, dass wir in den sozialen Medien ja mittlerweile in sogenannten Filterblasen oder Echokammern unterwegs sind, in der wir eigentlich nur denjenigen begegnen, die sowieso unserer Meinung sind. Das heißt, eine richtige Debatte mit der anderen Idee, mit dem anderen Vorschlag, findet dort relativ wenig statt.
Vielen Dank, Andrea Römmele. Wir sprachen über Ihr Buch Zur Sache, für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft. Aufbau Verlag, 140 Seiten, 16 €.